Wer nicht hören will, kann lesen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer nicht hören will, kann lesen, der Radio Bonn-Rhein-Sieg Bücher Podcast. Mein Name ist Sven Jaworek. Ich freue mich über alle bekannten Ohren, die auch in diese neue Folge wieder reinschalten und reinhören. Und ich freue mich natürlich auch über alle, die zum ersten Mal dabei sind. Dieses ist Folge 4. Wir sind also noch relativ am Anfang dieser Podcast-Reihe. Und eine wichtige Bedienungsanleitung für alle, die zum ersten Mal diesen Podcast angeklickt haben: Ihr müsst zwingend, ja, ihr müsst alle vorherigen Folgen auch gehört haben, um diese Folge zu verstehen. Sonst kommt ihr euch vor, als würdet ihr, keine Ahnung, Inception erst ab Minute 70 gucken. Nee, Blödsinn. Also ihr seid völlig frei. Ihr könnt mit Folge 4 anfangen, danach 1, 2 oder 3. Oder auch erst Folge 3, 2, 1. Oder, ach, wie verrückt, auch erst Folge 3, dann Folge 1, dann Folge 2. Wie ihr mögt, schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Diese Folge hat heute einen kleinen thematischen Schwerpunkt, wenn man so will. Es wird heute um Kneipen gehen. Deutschland hat ja eine Kneipenkultur, die sieht heute anders aus als noch vor 40 Jahren. Da hat ja längst ein Kneipensterben eingesetzt, aber es gibt sie noch, die klassische Kneipe, gerne auch an einem Häusereck gelegen, immer seltener mit Bundeskegelbahn, gerne verranzt, aber auch gerne gepflegt. Ich spreche gleich hier in der Folge mit Nicola Trenz. Sie hat ihre Masterarbeit über Kneipen geschrieben und sie hat ihre Recherchen zu einem Buch verarbeitet, Politik an Tisch und Theke. Das erklärt schon mal viel. Sie ist der Frage nachgegangen, wie politische Entscheidungen getroffen wurden, wenn sich Politiker zum Essen und Trinken in einer Kneipe trafen. Ja, was für einen Einfluss kann diese Art von Geselligkeit auf politische Entscheidungen haben? Und Nicola hat sich speziell die Politik- und Kneipenszene in Bonn angeschaut, zu der Zeit, als hier noch regiert wurde. Sie hat unter anderem Kneipiers gesprochen, aber auch mit Zeitzeugen hat sie sich getroffen. Und wir werden gleich ausführlich über ihr Buch sprechen. Dazu passend gibt es noch ein anderes Buch mit Bonner Kneipengeschichten. Auch dazu gleich mehr. Jetzt aber erstmal zu dem Buch, das ich jetzt gerade im Moment lese. Das heißt, Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, von Ronen Steinke. Zur Einordnung für euch, der Mann ist Journalist und er ist promovierter Jurist. Und er hat ein Buch geschrieben, das sich mit der, aus seiner Sicht zumindest, Schieflage der deutschen Justiz beschäftigt. Wahrscheinlich hat jeder schon mal Sätze gesagt wie, ja, ja, die Kleinen, ne, die kriegen sie wieder dran, aber die Großen, die lassen sie laufen. Das könnte auch der Untertitel dieses Buches sein. Was hat er gemacht? Er zeigt anhand von einigen echten Fällen auf, wie ungerecht manches Gerichtsurteil ist, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, das sehr plakativ ist. Ein millionenschwerer Manager auf der einen Seite, nämlich VW-Boss Herbert Dries, wird von einem Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von mehreren Millionen Euro verdonnert. Soweit so gut. Jetzt kommt's aber. Die Strafe wird er nicht persönlich zahlen müssen, sondern die übernimmt der VW-Konzern. Und der wiederum, und jetzt kommt die große Ungerechtigkeit, kann die Strafe dann von der Steuer absetzen. Man könnte auch sagen, wir Steuerzahler kommen für die Betrügereien eines Managers mit auf. Das vergleicht Ronen Steinke mit einer Frau Ü70. Sie ist verwirrt, muss vor Gericht erscheinen, ohne Anwalt. Sie hat so wenig Geld zum Leben, dass sie ein paar Sachen in einem Supermarkt geklaut hat. Für die Strafe, die sie zahlen muss, kommt keiner auf. Das muss die Frau selbst zahlen, wobei sich die Frage stellt, wovon soll sie die Strafe zahlen? Das sind, jetzt stark von mir eingekürzt, die krassen Gegensätze, von denen Ronen Steinke in seinem Buch erzählt. Na klar, wenn man beides so gegenüberstellt, wirkt das wirklich wie die größte Ungerechtigkeit auf Erden. Vielleicht fehlen dabei so viel Schwarz und Weiß, manchmal ein paar Grautöne. Trotzdem sind es, wie ich finde, sehr erkenntnisreiche Geschichten, die einem auch die Augen öffnen. Und er weiß natürlich, wovon er redet. Er hat unzählige Gerichtsprozesse miterlebt und verfolgt. Er hat für sein Buch auch mit Rechtsanwälten und Rechtswissenschaftlern gesprochen. Er hat auch Statistiken ausgewertet. Und er kommt zu dem Schluss, dass die Justiz die begünstigt, die finanziell sowieso schon ganz gut gestellt sind, und die benachteiligt, die nichts haben oder die sehr wenig haben. Im Buch werden diese Ungleichbehandlungen nicht nur anhand von Fallbeispielen beschrieben, sondern er geht auch den Ursachen auf den Grund und, das kann ich garantieren, man erfährt viele Dinge über unser Justizsystem, die man nicht wusste, über die man auch staunt. Und das macht dieses Buch auch so interessant. Stichwort zum Beispiel Pflichtverteidiger. Im Allgemeinen glauben wir ja, wer vor Gericht muss und sich keinen Anwalt leisten kann, dem wird immer ein Pflichtverteidiger vom Staat gestellt. Das ist gar nicht so. Siehe das Beispiel der Ü70-Dame, was ich gerade erzählt habe. Auch interessant, das Whisky-Experiment, das vielleicht noch zum Schluss zu diesem Buch, das wurde 1970 durchgeführt mit 100 Richterinnen und Richtern. Es ging um einen fiktiven Diebstahl einer Kiste Whisky. Ein Lagerarbeiter wurde dabei erwischt und er hat den Diebstahl auch gestanden. Und die Frage war jetzt, wie hoch soll der Mann bestraft werden? So, jetzt wurden die Richter in zwei Gruppen eingeteilt. Der ersten Gruppe sagte man, ja, dieser Lagerarbeiter, der habe sowieso ein Alkoholproblem und der lebe auch getrennt von seiner Frau und von seinen Kindern, der sitze sowieso viel in Kneipen rum und vernachlässige auch seine Kinder. Der zweiten Gruppe wurde der Mann so beschrieben, er sei verheiratet, habe auch Kinder, hänge sehr an seinem Beruf, gilt im Allgemeinen als sehr gewissenhaft und fleißig und in seiner Freizeit ist er aktiv in verschiedenen Vereinen, also sowas, ne? So, und während der Lagerarbeiter mit der, ich sag mal, nicht so guten Vita von vielen Richtern in diesem Experiment zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, wurde der sympathische Lagerarbeiter, wenn überhaupt, nur zu einer Geldstrafe verurteilt. Einige ließen das Verfahren sogar komplett einstellen. Das heißt, für die exakt gleiche Straftat werden die Menschen, die Angeklagten, unterschiedlich verurteilt, je nachdem, wie ihr Background ist. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ihr sollt es ja selbst lesen. Ronen Steinke, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Und damit kommen wir zu den Shortcuts. Das sind drei Buchempfehlungen im Schnelldurchgang und der erste Tipp ist für alle Fans von True Crime Geschichten. Das ist ein Genre, das unheimlich angesagt ist, das seit Jahren mehr und mehr im Trend liegt als Buch, als Podcast, als TV-Format. Und im Kopf des Bösen, der Sandmann, nimmt sich einen echten Kriminalfall, der schon lange zurückliegt, rollt den quasi nochmal auf. Es geht um einen toten Jungen, gefunden wurde er auf einem Feld, liegend, scheinbar schlafend, mit einem Teddybären im Arm, erfroren, tot also, kein Einzelfall, sondern bereits mehrere Jungen sind auf diese Weise umgekommen und die beiden Autoren schildern anhand dieses Falles, welche echten und neuen Methoden es gibt, diesen Fall zu analysieren und dem Täter auf die Spur zu kommen. Die beiden Autoren, das sind Petra Mattfeld, Bestseller-Autorin, freie Journalistin und Axel Petermann, einer der bekannten Profiler im Lande. Er hat schon Mordkommissionen geleitet, ist Kriminalistik-Dozent an Hochschulen und arbeitet auch als Berater fürs Fernsehen. Und der Fall, in dem es in dem Buch geht, der geht zurück in die 30er Jahre, liegt also wirklich schon sehr, sehr lange zurück. Da sorgte der sogenannte Sandmann in Deutschland für Angst und Schrecken. Ein Serienmörder oder sollte ich sagen der Serienmörder Adolf Seefeld. Für True Crime Fans wirklich empfehlenswert. Im Kopf des Bösen, der Sandmann von Axel Petermann und Petra Mattfeld. Ein ganz anderes Buch. Das habe ich hier. Das ist der Survival Guide von Chris McNabb mit 101 wichtigen Überlebenstechniken in der Wildnis. Also das ist was für alle Naturburschen und Burschinnen, sagt man das so. Also nehmt einfach mal an, warum auch immer werdet ihr im Kottenforst ausgesetzt oder im Siebengebirge. Dann werdet ihr euch wünschen, dieses Buch dabei zu haben oder wenigstens gelesen zu haben. Denn hier erfahrt ihr, wie ihr Feuer macht. Ohne Feuerzeug. Ihr erfahrt, wie ihr eine Wasserquelle findet, wie ihr einen Wasserfilter selbst baut, wie ihr eine Harpune bastelt, wie ihr Schnittwunden versorgt und einen Sonnenbrand behandelt. Also man weiß ja nie, ne? Sagt niemals nie, man weiß nie, wann man all sowas vielleicht mal braucht, wenn ihr demnächst einen Abenteuerurlaub geplant habt. Dann solltet ihr dieses Buch im Rucksack dabei haben, der Survival Guide. Und mein dritter Tipp für die Shortcuts, Sandra Poppe, Liebe ist schön, Von einfach war nie die Rede. Das ist was locker Leichtes und ich fand den Text auf dem Buchrücken überzeugend. Was auch damit zu tun hat, gebe ich ja zu, dass ich selbst ein großer Camping-Fan bin. Also worum geht's? Evi ist eine getrennt lebende Frau, sie hat eine Tochter, die sie allein groß sieht. Helene heißt die Tochter, ist 14. Und die Mutter unternimmt mit ihrer Tochter gemeinsam eine Reise auf die Insel Rügen. Wie wir wissen, sind Inseln und speziell auch Rügen bevorzugte Orte für Romanhandlungen. So weit, so banal erstmal. Jetzt kommt aber der nette Dreh. Warum sind beide auf Rügen? Weil sich die Großtante Lisbeth das gewünscht hat. Die ist mit 92 gestorben und hat ein ganz ordentliches Erbe zu hinterlassen. Aber Evi kommt nur an das Erbe unter der Bedingung, Urlaub im Zelt auf einem Campingplatz auf Rügen zu machen. Und na klar, man ahnt es ja schon, Evi muss sich mit widrigen Umständen rumschlagen, aber es taucht auch ein ganz netter Typ auf. Das ist eine schöne Urlaubslektüre. Sandra Poppe, Liebe ist schön, von einfach war nie die Rede. Und damit kommen wir zum eingangs schon erwähnten Schwerpunkt dieser Folge. Es geht um Kneipen, sagte ich ja bereits. Nicola Trenz hat das Buch geschrieben Politik an Tisch und Theke, wobei das zunächst ihre Masterarbeit gewesen ist, aus der dann dieses Buch wurde. Hallo Nicola.
Hallo.
Wie bist du erstmal auf das Thema gekommen? Es war eine Masterarbeit. Mhm. Wie bist du drauf gekommen, Politik und Ess- und Trinkkultur zusammenzubringen?
Also ich fand es immer schon spannend, bei Politik ein bisschen mehr auf das zu schauen, an was man nicht sofort denkt. Zum Beispiel jetzt Verträge, Gipfeltreffen, Plenarsitzungen. Und habe mich auch mal schon mal so ein bisschen beschäftigt mit Politik und Architektur, also politische Gebäude. Was sagt es da aus, wie die gebaut sind? Oder auch Politik und Musik oder sowas finde ich spannend. Und da reiht sich Politik und Essen so ein bisschen ein. Und dann kam einfach das Praktische dazu, dass zu dem Thema Essen im weitesten Sinne in Bonn, ein Forschungsprojekt am Bonner Institut da an der Uni war und genau, da dann irgendwie es auch Sinn ergab, auch sich mal das historische Bonn unter dieser Perspektive anzugucken. Genau, und da war ich dann dabei.
Wie bist du denn da vorgegangen? Du hast Menschen interviewt, unter anderem, die diese Zeit, die Zeit der Bonner Republik, miterlebt haben. Du hast viel recherchiert, auch die Kneipen und Gaststätten, in denen man sich zu der Zeit getroffen hat. Das war viel Recherchearbeit, oder?
Genau, ich habe vor allem viele Interviews geführt. Das war der Zeitaufwand, die für eine wissenschaftliche Arbeit ja dann auch transkribiert werden müssen und sowas, damit man sie auswerten kann. Und habe gegraben in dem, was es gibt. Aber das ist eigentlich das Spannende an dem Thema, dass es ja nun mal nicht viele schriftliche Quellen gibt. Es gibt anekdotische, es gibt natürlich so bestimmte Lokale, die einen bestimmten Ruf haben, was dann auch immer mal in irgendwelchen netten Büchlein oder Zeitungsartikeln steht. Aber wir waren abends in der Kneipe und haben mal über das und das gesprochen, gibt es ja keine Dokumente. Das ist ja auch das, was das ausmacht und was das dann auch unterscheidet von vielleicht einem Staatsbankett, wo es natürlich dann irgendwie Menükarten und sowas gibt.
Wen hast du für deine Arbeit oder ich sag mal hier für dein Buch alles interviewen können und war die Bereitschaft groß, auch über die damaligen Dinge zu besprechen?
Also bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, war sie groß. Das waren eben Politikerinnen, Politiker, ehemalige Mitarbeitende von Abgeordneten, JournalistInnen oder auch Lobbyvertreter und natürlich Gastronominnen und Gastronomen oder Kellner. Aber ich habe auch viele Absagen gekriegt. Deshalb tue ich mich auch so ein bisschen schwer mit dem Gesamtfazit, ja, das Essen und Trinken in der Bonner Republik war total wichtig, weil das kam zwar in den Interviews, die ich geführt habe, raus. Aber es haben mir eben auch viele Menschen abgesagt und gesagt, ich kann da eigentlich nichts zu sagen oder das hat für mich keine Rolle gespielt. Und es kam auch noch dazu, dass gerade Abgeordnete aus so einem Fahrumkreis, der so ja, eine Stunde, anderthalb Stunden um Bonn liegt, die haben oft dann gar nicht in Bonn übernachtet, sondern sind abends wieder nach Hause gefahren. Dementsprechend waren die sozusagen hier in dieser Gastrolandschaft dann auch gar nicht so drin.
Aber wenn man dein Buch liest, dann bekommt man schon einen sehr starken Eindruck davon, dass im Grunde genommen rund um die Uhr gegessen und getrunken wurde. Man hat sich immer irgendwo getroffen. Ich finde, es wird sehr schön deutlich in einem Interview, das du mit einer ehemaligen ARD-Korrespondentin geführt hast, die sagt, ja, dann gab es hier ein Journalistenfrühstück, dann hat man sich da bei der Landesvertretung getroffen. Es wurde eigentlich immer gegessen.
Ja, also gerade das stimmt bei ihr oder auch in dem Alltag der Lobbyisten, bei diesen Treffen, Empfängen, kleinen Briefings oder sowas, wurde schon natürlich auch sozusagen mit Essen geködert, dass doch vielleicht auch der Journalist dahin kommt, weil man da weiß, dass man gutes Mittagessen kriegt oder so. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen oder einer der Schlüssel für das, warum das Thema am Ende auch entscheidend für politische Prozesse oder Beeinflüsse, Entscheidungen sein kann. Es muss natürlich jeder essen. So. Und bei vielen, das kennen wir heute auch, der Terminkalender ist voll. Und wenn alle aber essen müssen, dann sagt man halt, man trifft sich mal schnell noch zu Mittag und verbindet das Nützliche mit dem Notwendigen oder vielleicht auch noch mit dem Netten dann.
Bist du denn so weit, dass du sagen würdest, okay, nach all deinen Erkenntnissen, die du jetzt hast, dass es vielleicht in dieser Atmosphäre einer Gaststätte auch einfacher war, politische Fronten, die vielleicht verhärtet waren, ein bisschen aufzubrechen? Also war es quasi beim Essen und beim Trinken einfacher, unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen?
Ich würde sagen, ja. Gab sicher auch andere Wege dazu, das ist sicher auch anders gelungen, aber beim Essen, beim Informellen, ich rede ja immer über informelles Treffen bei Essen und Trinken, und da hat man natürlich keinen Erwartungsdruck. Also man trifft sich einfach mal, man setzt sich mal zusammen. Der Zweck des Treffens ist dann in der Regel erstmal zumindest offiziell das Essen. Und es steht natürlich nicht danach irgendwie die Presseanfrage vor der Tür und sagt, was ist jetzt bei dem Treffen rausgekommen, Gipfel im Kanzleramt, was weiß ich. Sondern man kann relativ offen, ohne Druck eines Protokolls oder eben von dem sofortigen Erfolgsdruck vielleicht, auch einfach mal sprechen. Und insofern glaube ich, dass diese Zusammenkünfte, auch die Atmosphäre, die dann viele Orte hatten, ich meine, in einer Kneipe duzt man Leute, die man wahrscheinlich im Büro sitzen würde. So, das, auch das ist im Alltag von vielen von uns wahrscheinlich nicht anders. Und dadurch hat es, finde ich, eine sehr entlastende Funktion, die einen Freiraum gibt, um über bestimmte dann auch vielleicht festgefahrene oder problematische Dinge zu sprechen. Und dann kommt natürlich dazu, dass gerade Kneipen auch oft mit Alkohol zusammenhängen und Alkohol natürlich auch eine enthemmende Funktion hat, wo man vielleicht auch eher mal einen Gedanken äußert, der noch nicht ganz ausgereift ist oder sowas.
Das wird ja auch in dem Buch erwähnt, dass es gang und gäbe war an einigen Stellen, morgens um 11 oder sagen wir mal vormittags um 11 da irgendwie schon mit dem Cognac anzustoßen.
Das war auch für mich eigentlich eins der überraschendsten Dinge. Also man weiß zwar, dass das auch noch üblicher war als heute oder üblicher war, aber das irgendwie wirklich, erzählte mir jemand, der quasi der Servierwagen durch die Bundestagssitzungen fuhr, nicht Bundestag, aber durch die Ausschusssitzung, und da ein Fässchen drauf stand und man, wenn man wollte, sich dann da schon sein Bierchen zapfen konnte. Das hat mich dann doch auch überrascht. Wobei viele auch dann immer wieder sagten, das war halt auch überall so.
Vielleicht müsste man das im heutigen Berliner Regierungsbetrieb auch machen. Vielleicht wird sich die Lage ein bisschen entspannen, wenn die vormittags mal irgendwie einen Kölsch trinken würde. Ich weiß es nicht.
Ein bisschen Kölsch kann keinem schaden.
Vieles ist doch heute, denke ich mir so, gar nicht mehr denkbar. Also dass ich zwei, sag ich mal, Bundestagsabgeordnete in einer stinknormalen Kneipe treffen und vielleicht auch über politische Inhalte sprechen, das wird es heute gar nicht mehr geben, weil dann jeder mit dem Handy schon alleine dabei wäre, oder?
Genau, also der Faktor Smartphone spielt eine große Rolle oder auch schon allein Kameras, die jedem verfügbar sind, und vielleicht auch dadurch ein höherer Druck, dass man weiß, dass irgendwie ein blödes Foto auch dann eine Politikerkarriere beenden kann, im blödesten Fall, oder? Und was eine Rolle spielt, ist, glaube ich, auch einfach der Charakter, den Bonn als Hauptstadt im Vergleich zu Berlin als Hauptstadt hatte. Es waren weniger Abgeordnete damit verbunden, auch weniger, ja, der ganzen Berufe, die sozusagen an dem Betrieb dranhängen. Es war eine kleinere, eine engere Atmosphäre, die aber auch ein bisschen was, ja, Vertraulicheres oder Familiäreres hatte. Und ich habe oft in den Interviews auch sowas gehört wie, naja, die Bonner haben uns gelassen und wir sie so ungefähr. Also da sind jetzt keine Gruppen von Bonner Studis oder BürgerInnen in die Kneipe gekommen und haben sich mal angeguckt, wer da so sitzt oder so. Das ist sicher auch in Berlin heute nicht überall so, aber es ist natürlich ein viel größerer, viel professionellerer Betrieb, der auch über eine größere Fläche stattfindet. Und genau, und dann, was du gesagt hast, das Thema öffentliche Beobachtung, Smartphones, das ist, glaube ich, schon einfach ein großer Faktor bei so einem, ja, kommen wir. Wir gucken einfach mal, wir lassen uns auch mal gehen vielleicht, ja. Also mir hatte irgendwer gesagt, das konnte ich aber jetzt natürlich nicht nachprüfen, dass es heute in Berlin eher so Kochrunden oder sowas im Privaten gibt, wo sich sozusagen auch Abgeordnete dann mal in einer lockereren Form irgendwie treffen.
Was waren denn damals eigentlich so die Treffpunkte an Gaststätten und Kneipen, sage ich mal, in der Bonner Republik? Also das Maternus, ich bin nie drin gewesen, ich bin auch erst vor 20 Jahren hier nach Bonn gekommen. Das Maternus sagt vielen was. Was gab es sonst noch so für In-Treffpunkte?
Die wechselten ein bisschen durch die Zeit und ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, auf welche politische Couleur man eher guckt. Aber zum Beispiel war eine Kneipe noch die Provinz, die vor allem für ja, Rot-Grün, das linke Spektrum eine große Rolle gespielt hat. Die Schumann-Klause, die auch so, so ein bisschen diesen berüchtigten Ruf einer linken Szene-Kneipe hat. Gediegener, aber eher ein Italiener zum Essen, der aber auch beliebt war, war die Sizilienhöhe zum Beispiel. Genau, Maternus, besonders eher in den sozialliberalen Jahren, aber schon auch durchgehend, hatte aber an sich irgendwann selber so eine Repräsentationsfigur, dass man auch mit zum Beispiel ausländischen Staatsgästen gesagt hat, aha, wir wollen jetzt zeigen, wie man in Rheinland, wie man in Deutschland ist oder zusammenkommt. Und das war Maternus dann auch sozusagen so eine Vorzeigegaststätte. Und ansonsten sind es auch diese Orte, die relativ nah am, oder die im Regierungsviertel waren, wie der Presseclub, wie die Parlamentarische Gesellschaft. Das sind jetzt keine Gaststätten im klassischen Sinne, das sind aber auch Orte, wo man bei Essen und Trinken sozusagen lockerer zusammengekommen ist und die, glaube ich, da auch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben.
Und es gab ja auch hier die Landesvertretungen der Bundesländer und da musste ich so schmunzeln bei einer Anekdote, dass Oskar Lafontaine, zu der Zeit Ministerpräsident, sich irgendwann da so einen Sternekoch angeheuert hat.
Genau, man hatte in Bonn eigentlich ja auch in der Gastronomie, aber auch insgesamt im Auftreten eher so ein Understatement-Verständnis. Und genau, Oskar Lafontaine war dann der Meinung, das Saarland ist kulinarisch ja was Besonderes und das wollen wir in Bonn auch zeigen. Und das hat dann zu ein bisschen Unmut geführt, weil man das irgendwie ein bisschen überkandidelt fand. Aber es hat natürlich sicher die Landesvertretung nicht unbeliebter gemacht.
Diese Gaststätten von damals, die gibt es nicht mehr alle. Einige gibt es noch, die heißen jetzt anders. Hast du viele von denen, die es noch gibt, besucht und konntest du auch mit den Betreibern sprechen?
Also ich konnte viele von denen, die es noch gibt, besuchen, genau, weil es wirklich einfach nicht mehr so viele sind. Mit den Betreibern von heute habe ich eigentlich jetzt gar nicht so viel gesprochen. Ich habe versucht, eher an die Betreiber von damals zu kommen. Genau, was mir bei manchen auch gelungen ist, bei manchen auch nicht, aber da ist dann irgendwann auch der Rahmen von einer Masterarbeit, von einem Buch doch gesetzt, dass ich natürlich nicht den Anspruch habe, mit allen Gastronomen und Gastronomen von damals zu sprechen, sondern nur Schlaglichter, ja, mit Interviews werfen konnte, ne?
Aber man muss auch sagen, das war jetzt keine Geschichte, wo nur irgendwie die zweite Reihe sich traf, sondern meines Wissens war auch der Bundeskanzler, war Helmut Kohl zum Beispiel auch in diesen Gaststätten unterwegs, ne?
Genau, Helmut Kohl war zum Beispiel mit der Sizilienhöhe, aber auch mit dem Sasella assoziiert. Da habe ich auch mit einem ehemaligen Mitarbeitenden gesprochen, der auch sagte, für Kohl war wichtig, dass das Essen gut ist, dass es ordentlich ist, aber jetzt auch nichts überkandideltes. Das passt, glaube ich, auch ganz gut in so eine Einschätzung, die da viele zu hatten. Es muss passen, der Wirt muss sozusagen eine gewisse Vertraulichkeit oder auch eine familiärere Atmosphäre schaffen, aber es kommt jetzt nicht drauf an, es hat fast niemand in den ganzen Gesprächen Sternelokale oder sowas erwähnt. Also.
Gibt es denn abschließend gefragt eine Erkenntnis, wo du sagst, das hat mich wirklich überrascht oder das hätte ich nicht vermutet?
Ja, das mit dem Alkohol, was ich schon angesprochen habe. Und ansonsten finde ich es ja faszinierend, wie sehr sich auch in diesem Thema so ein bisschen eben die Zeit widerspiegelt. Das ist ja eigentlich total liegt auf der Hand, dass das Essen und Trinken und das Gemeinsame dann auch sich widerspiegelt, indem wie das im politischen Raum getan war. Aber es, man findet sozusagen in dem Thema natürlich auch andere Themen, zum Beispiel, was das bedeutete, wenn in den frühen 50er, 60er, auch 70er Jahren dann eine Frau alleine hier saß und Abgeordnete war und das bei der natürlich nicht selbstverständlich war, dass die abends in der Kneipe an den Stammtisch ist oder sowas. Oder auch andersrum, die männlichen Abgeordneten, die dann hier oft ja kleine Zimmer hatten, weil sie in den Nicht-Sitzungswochen im Wahlkreis waren und dann natürlich ihr soziales Umfeld, ihre Familie hatten, hier nicht. Das, klar, das sind die Essen gegangen, weil die haben sich wahrscheinlich in den frühen 60ern nicht mal eben irgendwo einen Topf aufgestellt und was gekocht oder so. Also da kommen, ja, stößt man, finde ich, an viele spannende Punkte, die dann sich da so im Kleinen zeigen oder was ihr jetzt auch schon angeschnitten habt, wie Bonn überhaupt als Hauptstadt oder die junge Bundesrepublik sich selbst verstanden hat, sich präsentiert hat, auch nach außen, und dass dann ein Sternekoch in einer Landesvertretung im Prinzip schon ein Aufreger war, weil man das irgendwie doch ein bisschen drüber fand. Ich meine, das passt zu dem, wenn wir heute durch Bonn fahren, oder mir geht es so, ich fahre durchs Regierungsviertel und kann mir nicht so ganz vorstellen, dass da eigentlich mal ein doch nicht ganz so kleiner Staat regiert wurde. Genau, aber das zeigt sich dann auch ein bisschen darin, wie die Ess- und Trinkkultur so war.
Nicola Trenz war das. Politik an Tisch und Theke, eigentlich eine Masterarbeit. Daraus ist dann aber ein ziemlich dickes Buch geworden, das interessante Einblicke und Erkenntnisse liefert, wie in der Bonner Kneipenszene große Politik gemacht wurde. Das Buch ist erschienen im Bonn Buchverlag. Ich danke dir sehr für das interessante Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Wir bleiben sozusagen am Tresen sitzen, bestellen uns noch ein Herrengedeck. Und ich möchte sprechen über ein Buch aus dem Wartberg Verlag. Das ist thematisch ganz nah dran an dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Bonner Kneipengeschichten, Chaos Kölsch und Kellerrock von Sophia Grillo. Und das Buch ist quasi eine Tour durch die ehemalige Bonner Kneipenszene. Das Buch erzählt viele kleine Geschichten aus Kneipen, wie zum Beispiel dem Schuppen in der Bonner Altstadt oder das Fiasko, das Zebulon, die Schumann-Klause. Es ist ein Streifzug durch die Kneiperei in Bonn zwischen den 60er und 90er Jahren. Und ihr, die ihr zu der Zeit in Bonn gelebt habt und auch schon das richtige Kneipenalter hattet, werdet mit Sicherheit viel wiedererkennen. Ihr werdet oft sagen, ach stimmt, da bin ich damals auch gewesen, kenn ich. Da könnte ich auch noch Geschichten erzählen, ja. Also das ist so ein Buch, das solche Erinnerungen hervorkramt. Nur mal ein Beispiel: im Grunerts Nachtcafé, da kann man, so steht es in dem Buch, bis morgens fünf oder konnte man italienisches Essen bestellen. Ja, das war ein Laden, wo Abgeordnete hingekommen sind, aber auch Studenten, Taxifahrer haben da rund um die Uhr nichts bezahlt, wenn sie einen Kaffee haben wollten. Und dann gibt es da die Geschichte vom Tresen, der immer kürzer wurde. Und das möchte ich euch einfach mal vorlesen aus dem Buch. 1994 brauchte Grunerts Nachtcafé einen neuen Tresen. Harald Grunert war nie verlegen um Ideen, die Publikum in den Laden ziehen. Und der dachte sich die Aktion, wir zersägen Grunerts Theke aus. Die Einladung hat Grunert heute noch. Jetzt reicht's, nach 9 Jahren muss eine neue Theke her. Und die alten Bretter, auf denen sich so manches abspielte, kommen natürlich nicht auf den Müll. Diese Relikte Bonner Nachtlebens werden an Nostalgiker gegen Spende abgegeben. Natürlich will Grunert damit nicht reich werden. Die Spenden gehen in voller Höhe an die Bonner AIDS-Hilfe. Geschrieben, getan. Am 27. Juni 1994 wurde eine große Baumsäge angesetzt und jeder, der ein Stück vom Kuchen der Erinnerungen abhaben wollte, zog gemeinsam mit dem Wirt die Säge über das Tresenbrett. Doch manchmal brauchte es gar nicht solche spektakulären Aktionen, um auf sich aufmerksam zu machen. Grunert kam als erster Wirt auf die Idee, Kondomautomaten nicht nur in der Herren-, sondern ebenfalls in der Damentoilette aufzuhängen. Das mal eine kleine Geschichte aus Bonner Kneipengeschichten, Chaos Kölsch und Kellerrock. Ein schönes Buch, wie gesagt, gerade für alle, die sich so ein bisschen in der Bonner Kneipenszene von damals auskennen, ist das, glaube ich, ein tolles Stück Nostalgie zum Lesen. So, jetzt an dieser Stelle kommen wir zu einem Mann, den ihr, glaube ich, alle kennt. Sascha. Und zwar den ohne C zwischen S und H. Ich rede von dem Musiker. Dieser Sascha hat sich mit seiner Frau Julia auf für ihn neues Terrain gewagt. Er bringt nämlich ein Kinderbuch raus und auch ein Album mit Kinderliedern. Die Idee sei seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Otto vor 4 Jahren gereift. Und die beiden, also Sascha und seine Frau Julia, haben uns mal so ein bisschen reingenommen in diese Entwicklungsgeschichte.
Das 100. Mal Lalilu, es ist wunderschön, aber ich konnte es halt irgendwann nicht mehr singen. Und ich so, oh Sascha, komm bitte, das wäre doch total die schöne Idee. Und das hast du aber irgendwie nicht gemacht. Du hattest ja auch trotz diesen ganzen schrecklichen Zeiten, in denen wir dann waren, zum Glück viel zu tun am Ende noch. Und da hatten wir einen Moment in einem dieser furchtbaren Lockdowns, wo ich nach dem Zu-Bett-Bringen von Otto runterkam und gesagt habe, oh Gott, ich glaube, ich hab's.
Das Schlaflied heißt Zeit, ins Bett zu gehen. Und das war die erste Idee. Und die kam auch von Julia, die sagte, ich stelle mir da so ein Zwiegespräch zwischen Eltern und Kind vor, was jeder kennt. Also das kennt man, ich will noch nicht und ich bin noch gar nicht müde. Und die Eltern aber doch. Und jetzt nur so beruhigen und dann so ein kleiner Kampf entsteht und dann am Ende aber alle ne, beruhigt dann irgendwie schlafen gehen. Das ist natürlich erstmal eine krasse Idee und dann merkt man aber auch so, ja, ist auch ein strammes Programm. So, weil das muss ja auch erstmal entstehen und dann habe ich mit 3 Berlin zusammen, mit denen ich schon mal 3 Kinderlieder geschrieben habe, haben dann gefragt, ob die dabei sind und dann haben wir tatsächlich ein Album noch dazu gemacht, also zum Buch dann das Album.
Ende des Monats kommt alles raus. Am 28. Juli ist der Erscheinungstermin. Toto und der Mann im Mond. Der Sohn Otto ist übrigens nicht zu hören auf dem Album, weil er einfach keine Lust hatte. Das war's eigentlich auch schon. Wir sind schon wieder durch. Soll's das echt schon gewesen sein? Verrückt. Hinweis von mir noch zum Schluss. Alle Bücher, die wir in dieser Folge besprochen haben, die findet ihr auch nochmal aufgelistet im Begleittext zu dieser Folge. Dann bleibt mir nichts mehr, als euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen. Danke fürs Anklicken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Mein Name ist Sven Jaworek. Bis zur nächsten Folge.
Wer nicht hören will, kann lesen.